Tag 300. Heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 47 bis Kapitel 48. Dazu Esra Kapitel 7. Im Neuen Testament lesen wir aus Hebräer Kapitel 7. Steige herab und setz dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde ohne Thron, du Tochter der Chaldäer, denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und die Verzärtelte nennen. Nimm die Mühle hervor und mahle Mehl. Nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe auf, entblöße die Schenkel, warte durch die Flüsse. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Unser Erlöser, sein Name ist Herr der Herrscharen, der Heilige Israels. Setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer. Denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Ich war über mein Volk so erzürnt, dass ich mein Erbteil entweihte und in deine Gewalt gab. Du aber hast ihnen keine Barmherzigkeit erwiesen, selbst auf den Greis hast du ein schweres Joch gelegt. Und du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein, und hast dir dies nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was danach kommen würde. Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thront, die in ihrem Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand. Ich werde nicht als Witwe dasitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Dennoch wird dir beides begegnen in einem Augenblick, an einem Tag. Die Kinder werden dir geraubt und Witwe wirst du sein. Mit großer Macht werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Denn du vertrautest auf deine Bosheit und sprachst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt, dass du bei dir selbst gedacht hast, ich bin's und sonst niemand. Darum wird ein Unglück über dich kommen, das du nicht wegzaubern kannst, und ein Verderben wird dich überfallen, das du nicht abzuwenden vermagst. Plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, von der du nichts ahnst. Tritt doch auf mit deinen Beschwörungen und mit der Menge deiner Zaubereien, mit denen du dich abgemüht hast von Jugend auf. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht kannst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. So lass sie doch herzutreten und dich retten, die den Himmel einteilen, die Sternseher, die jeden Neumond ankündigen, was über dich kommen soll. Siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, die das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seelen nicht vor der Gewalt der Flammen erretten, denn es wird keine Kohlenglut sein, an der man sich wärme und kein Ofen, an dem man sitzen könnte. So sind die für dich geworden, um die du dich bemüht hast. Sie, mit denen du Handel getrieben hast von Jugend auf. Jeder von ihnen irrt auf seinem eigenen Weg davon, und keiner hilft dir. Hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel benannt und aus den Wassern Judas entsprungen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit noch in Gerechtigkeit. Denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt und stützen sich auf den Gott Israels, dessen Name Herr der Herrscharen ist. Das Frühere habe ich längst schon verkündigt, aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es bekannt gemacht. Plötzlich habe ich es ausgeführt, und es ist eingetroffen, weil ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn ehern ist. So habe ich es dir damals angekündigt, ehe es geschah, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest, mein Götze hat es gemacht und mein geschnitztes oder gegossenes Bild hat es befohlen. Du hast es gehört, betrachte es alles. Wollt ihr es nun nicht eingestehen? Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, was du nicht wusstest. Jetzt erst ist es geschaffen worden und nicht schon früher. Und vor dem heutigen Tag hast du nichts davon gehört, damit du nicht sagen könntest, siehe, ich habe es gewusst. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war jemals dein Ohr geöffnet. Denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt worden bist. Um meines Namens willen bin ich langmütig. Und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert. Aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Höre auf mich, Jakob, und du, Israel, mein Berufener. Ich bin es. Ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihnen zurufe, stehen sie allesamt da. Versammelt euch, ihr alle, und hört. Wer unter ihnen hat dies verkündigt? Er, den der Herr lieb hat. Er wird sein Wohlgefallen an Babel vollstrecken und die Chaldäer seinen Arm fühlen lassen. Ich selbst habe es gesagt, ich habe ihn auch berufen und ihn hergebracht und sein Weg wird gelingen. Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. O, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest. Dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Dein Same wäre wie der Sand und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körner. Sein Name würde weder ausgerottet noch vertilgt werden von meinem Angesicht. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall. Verkündigt dies, lasst es hören, verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüste führte. Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen, er spaltete den Fels, da floss Wasser heraus. Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artasastas, des Königs von Persien, dass Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asaias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Schallums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitubs, des Sohnes Amaias, des Sohnes Asaias, des Sohnes Merajots, des Sohnes Sechajas, des Sohnes Ussis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pineas, des Sohnes Eleasas, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern und Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf im 7. Jahr des Königs Artasasta. Und er kam im 5. Monat nach Jerusalem im 7. Jahr des Königs. Denn am 1. Tag des 1. Monats begann der Hinaufzug von Babel und am 1. Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasasta dem Priester Esra gab, dem Schriftgelehrten, der gelehrt war in den Worten des Gebotes des Herrn und seiner Satzung für Israel. Artasasta, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter. Es ist mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu gehen, weil du von dem König und seinen 7 Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. Dazu alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz von Babel bekommen wirst, samt der Gabe, die das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes in Jerusalem. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, samt den dazugehörigen Speisopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Und was sonst noch für das Haus deines Gottes notwendig sein wird, was du ausgeben musst, sollst du aus der Schatzkammer des Königs ausgeben. Und ich, Der König Artasasta habe allen Schatzmeistern jenseits des Stromes befohlen, dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels, von euch fordern wird, pünktlich gegeben werden soll. Bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Kor Weizen und bis zu 100 Bart Wein und bis zu 100 Bart Öl und unbegrenzt Salz. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, damit nicht ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommt. Ferner sollt ihr wissen, dass ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgendeinem Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen. Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden, er sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen, und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den 10. Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird nichts über ihn mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Wie bedeutend Melchisedek war, seht ihr daran, dass kein Geringerer als Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den besten Teil seiner Beute als Zehnten gab. Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht der Zehnte denen zu, denen das Priesteramt übertragen ist, den Nachkommen von Levi, und sie erheben ihn vom Volk, also von ihren Brüdern, die wie sie von Abraham abstammen. Melchisedek jedoch war in keiner Weise mit den Leviten verwandt, und trotzdem nahm er von Abraham den Zehnten entgegen. Außerdem hat er ihn gesegnet, ihn, der die Zusagen Gottes für unser Volk bekommen hat. Und niemand wird bestreiten, dass der, der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Dazu kommt noch etwas. Im Fall der Leviten sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten erhalten. Bei Melchisedek hingegen wird nichts von einem Ende seines Lebens berichtet. Und im Grunde genommen hat durch Abraham auch Levi den Zehnten entrichtet. Er, der normalerweise den Zehnten erhebt. Denn weil er von Abraham abstammt, war er, so könnte man sagen, schon dabei, als Abraham und Melchisedek sich begegneten. Wenn nun das levitische Priestertum zur Vollkommenheit führen könnte und das Gesetz, das unserem Volk gegeben wurde, kennt ja kein anderes Priestertum, wäre es dann nötig gewesen, einen Priester einzusetzen, der zu einer ganz anderen Ordnung gehört? Einen Priester wie Melchisedek und nicht einen wie Aaron? Und wohlgemerkt, eine Änderung der priesterlichen Ordnung bedeutet zwangsläufig eine Änderung des Gesetzes überhaupt. Dieser Priester, auf den die Schrift hinweist, gehört in der Tat einem ganz anderen Stamm unseres Volkes an, einem Stamm, von dem nie jemand den Dienst am Altar versehen hat. Denn wie wir alle wissen, kommt unser Herr aus Juda und Mose hat nie etwas von Priestern aus diesem Stamm gesagt. Und noch viel deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns klar machen, dass sich die Einsetzung dieses anderen Priesters, genau wie bei Melchisedek, nicht auf eine bestimmte vom Gesetz vorgeschriebene Abstammung gründet, sondern auf die Kraft eines ewigen, unzerstörbaren Lebens. Das wird von jener Stelle in der Schrift bestätigt, an der es heißt, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Damit ist also die Ordnung, die früher galt, außer Kraft gesetzt, weil sie sich als unmächtig erwies und letztlich keinen Nutzen brachte. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und was uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Wie groß der Unterschied zur alten Ordnung ist, zeigt sich auch daran, dass Jesus mit einem Eid in seinem Priesteramt bestätigt wurde. Bei den levitischen Priestern gab es keinen solchen Eid. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Es heißt in der Schrift: Der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein, und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohepriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Die vom Gesetz ernannten Hohepriester sind schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch einen Eid zum Hohenpriester eingesetzt hat, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn. Ein für immer und ewig vollkommener Hohepriester.